Ja, hallo Wiebke. Ja, schön, dass du da bist. Es hat ein bisschen gedauert, dass wir uns hier wieder treffen. Es war irgendwie viel los die letzten Wochen.
Es war viel los und ich hütete auch für eine ganze Weile die Matratzengruft, denn ich hatte mich mit Corona infiziert und es war überhaupt nicht lustig. Und jetzt bin ich wirklich ganz froh, hier wieder mit dir zu stehen.
Ja, ich auch, total, total.
Aber ihr habt euch vielleicht gewundert, es gab, wie gesagt, einfach Gründe, warum wir dann so lange jetzt nichts aufgenommen haben. Und das, obwohl wir doch wirklich mitten in dieser Trilogie sind, über Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, ihr hört den Fädels-Podcast aus dem Kölner Norden, Agnes trifft, mit
Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes.
Und Wiebke Ladwig. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zuhört, egal wo ihr jetzt seid und wie ihr uns hört. Vielleicht werden wir gerade wieder durch den Wald getragen. Ich finde, das ist immer so eine Vorstellung, die mir am besten gefällt. Schöne Grüße gehen raus an Susanne. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir sprachen über den Glauben. Wir sprachen über die Hoffnung. Und jetzt zitiere ich. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Vielleicht erkennt ihr es, es ist das Hohelied aus der Bibel und wir sprechen heute über die Liebe.
Was schwierig ist und anspruchsvoll, wie wir beide festgestellt haben, als wir die Treppe hier uns hinaufgeächtzt haben in unser kleines Podcaststudio.
Ja, in der Agneskirche. Und ist ja eigentlich auch eine Geschichte, naja, der Liebe, ich bin mir immer nie so sicher, denn der Stifter hat es ja eigentlich ein Andenken an seine Gattin, an die Agnes, diese Kirche gestiftet. Und ich frage mich immer, ob es wirklich eine Geschichte von Liebe ist oder eine Geschichte eines schlechten Gewissens.
Tja,
also. Man weiß es nie so richtig, ne?
Wir wollten ja immer schon mal eine Folge machen über die Agneskirche. Das ist ja dein großer Wunsch. Und vielleicht müssen wir, wenn wir das machen, tatsächlich mal einen Gast dazu holen.
Ja.
Also da fallen mir einige ein, die da erschöpfend Auskunft geben können. Und ich bin mir da genauso unsicher wie du. Auf jeden Fall glaube ich, der Röckerath war nicht nur ein Stifter, der war auch ein Halotri. Das, glaube ich, ist nicht falsch, wenn man das sagt, weil er bestimmt auch andere Interessen hatte.
Ein sehr schönes Wort, der Halotri. Liebe wiederum ist ein schwieriges Wort, oder? Wie geht's dir, wenn du daran denkst?
Ich würde sagen, die Liebe hat verschiedene Facetten. Sie hat Licht und Schatten und manchmal lacht sie mich an und manchmal lässt sie mein Herz hüpfen. Manchmal finde ich sie sehr schwierig und ich merke, dass sie, meine Beziehung zu diesem Wort sich mit dem Alter verändert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schwieriger oder schlechter wird oder sowas, aber es verändert sich einfach. Und als ich heute Morgen darüber nachgedacht habe, worüber wir gleich sprechen, ist mir meine Jugend eingefallen. Die Sturm- und Drangzeit sozusagen, also das, die Pubertät. Und ich weiß noch, dass mir von meiner damaligen Freundin, die zugleich meine große Liebe gewesen ist damals, ein Buch zugeschoben worden ist, nämlich Werther, also von Goethe, und
Die Leiden des jungen Werther,
genau. Und ich dachte, Mensch, also Menschen in meinem Alter lesen irgendwas anderes, aber niemals dieses Buch. Aber meine damalige Freundin meinte, das musst du unbedingt lesen. Ich habe es tatsächlich verschlungen. Einmal natürlich, weil ich natürlich meiner Freundin noch gefallen wollte, da bin ich ganz ehrlich, aber ich habe das Buch verschlungen, ich hatte noch nie einen Briefroman gelesen und ich habe mir diesen jungen Goethe vorgestellt in dieser Figur und habe gemerkt, wie Liebe und Leidenschaft, aber auch das Gewaltsame, das Schwierige, das Angstvolle, das Wuchtige, wie das so ein großes Knäuel bildet. Und das Buch hat mich gleichzeitig gefesselt, es hat mir aber auch irgendwie Angst gemacht, weil ich irgendwie als junger Mensch dachte, na, das mit der Liebe ist doch nicht so einfach. Und diese Leidenschaft, die dahinter steckt, ist schon gigantisch und man möchte hinterher fühlen sozusagen, aber diese Enttäuschung und dieses die Liebe nicht erreichen können, was dann natürlich auch zu diesem tragischen, schlimmen Ende führt in diesem Buch, das hat mich schon angegriffen, sage ich mal. So, ja.
Ja, gerade in einem Alter, wo man vielleicht auch zum ersten Mal sich Gedanken darüber macht, was Liebe eigentlich für einen bedeuten kann. Ich meine, Man wächst als Kind auf, im besten Falle, ne, erfährt man von seinen Eltern Liebe. Manchmal wächst man aber vielleicht auch auf ohne große Zuneigung oder wie auch immer. Ne, da gibt es ja auch erwiesenermaßen, wird man ja wirklich auch krank, ob jetzt an Körper oder auch an Seele, ne, wenn man in als Kind oder eben in seiner Jugend keine Liebe oder eben keine ja. Zuneigung, keine verlässliche erfährt oder wenn diese Liebe ausgenutzt wird. Ja, und dann wächst man so heran und das, die romantische Liebe zieht ein.
Ja, genau. Und ich konnte das aber dann in der Rückschau total nachempfinden. Also ich habe mich in dieser Figur sehr, sehr wiedergefunden, weil mir ich dann oft gedacht habe, ja, mir ist das genauso ergangen. Also ich habe mich oft abgewiesen gefühlt oder nicht berücksichtigt oder weißt du, kennst du dieses Gefühl in der Schule, dass alle Menschen und vor allen Dingen die Mädchen dann kommen und sagen, hey, du bist aber ein cooler Freund und bei dir kann man sich auskotzen und du hast immer ein offenes Ohr und du bist so verständnisvoll und so. Aber für mehr hat es oft halt nicht gereicht und das ist auch schon ein schwieriges Gefühl, also diese einseitige Liebe, ja, dass du denkst, Mensch, also wenn ich doch so toll bin, warum endet das dann hier? Und
ja, die romantische, die leidenschaftliche Liebe, das Objekt der Begierde zu sein, das schien dann oftmals mehr so für andere zu sein.
Genau, ja.
Ich hatte ja auch Zahnspange und Brille und war dann auch eher mehr so ungelenkig, hatte ich immer das Gefühl. Und sowieso irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die anderen Mädchen sind so zur Seite genommen worden. Ne? Denen hat man dann so die Geheimnisse anvertraut. Ich war wahrscheinlich in dem Moment gerade mal wieder im Breitstall und hatte keine Zeit dafür. Und es erschloss sich mir auch nicht so richtig. Und irgendwie war ja auch, ich muss sagen, ich empfand die unglückliche Liebe dann durchaus auch oft als interessanter. Sie war natürlich, ne, ich kann mich erinnern, dass wir auch schon mal darüber gesprochen hatten, so die sichere Seite, denn es, Unglück ist ja so etwas Verlässliches. Mhm. Man geht damit kein Risiko ein, weil man weiß ja, was man bekommt. Während wenn man in irgendeiner Form sich auf Glück einlässt, dann ist es ja schon etwas, was auch mit einer anderen Person näher zusammenhängt, beziehungsweise dem Wohlwollen und der Liebe einer anderen Person. Und das erschien mir immer so auch als etwas sehr Wagnis, also es erschien mir wie ein großes Wagnis.
Ja, das stimmt, aber ich finde, ich hätte es trotzdem gerne mal gespürt. Und zwar relativ früh in meiner Jugend. Und immer andere Menschen und andere Mitschülerinnen und Mitschüler zu beobachten, wie sie sozusagen in der Liebe aufgehen, das fand ich schon irgendwie traurig. Also so, dann oft an der Seite zu stehen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich gemerkt, dass tiefe Freundschaften, die dann durchaus entstanden sind, also vertrauensvolle Beziehungen, also dass ich den Eindruck hatte, Menschen können mit mir reden und haben nicht den Eindruck, dass sie ausgenutzt werden, dass man das weitererzählt, sondern dass man so zur Vertrauensperson wird. Das fand ich schon auch wichtig, ehrenvoll geradezu und ist natürlich auch eine Eigenschaft, die für ein Leben ja wichtig ist. Also ich meine, in meinem Beruf jetzt sowieso spielt Vertraulichkeit, Vertrauen natürlich eine Riesenrolle, ist mein Kapital. Aber das fällt mir gerade ein, so ein Experte zu sein, eine Experte für Vertrauen, das hat mir da früher doch dann wiederum ganz gut gefallen. Allerdings hat da oft das Abgewiesensein dann nicht immer aufgewogen, würde ich mal sagen. Ja.
Ja, ich finde auch, das sind Verletzungen, die gehen ja auch nicht weg. Ne? Also man vergisst gerade solche Zurückweisungen ja auch nicht wirklich. Auch gute Erfahrungen, die man vielleicht später erfährt, die vermögen das ja auch nicht unbedingt aufzuwiegen. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch eine Form von Liebe. Ich hatte mal ein bisschen geguckt, ich bin ja immer hier die Streberin und erinnerte mich an eine Podcast-Folge von dem wirklich sehr, sehr schönen Podcast von Nora Hespers und Rita Molzberger. Was denkst du denn? Die hat nämlich auch mal eine Folge über Liebe gemacht. Und hatten gesprochen über die verschiedenen Formen von Liebe. Und in der Antike gab es drei Unterscheidungen von Liebe. Einmal eben Eros, die sinnliche Liebe, das Begehren, die leidenschaftliche Liebe. Dann Philia, die freundschaftliche Liebe. und Agape, die selbstlose Liebe oder beziehungsweise Nächstenliebe. Hm. Und ich empfinde nämlich auch, dass Liebe jetzt so in unserem gesellschaftlichen Verständnis oft sehr verknappt ist oder sehr, sehr schmal dargestellt wird und eigentlich auch viel, was auch Liebe ist, vergessen wird. Und das führe ich ein bisschen zurück, auch so auf die Rezeption von Liebe in, du sprachst ja vorhin schon den Werther an, ne? Also wie eben auch Liebe in Büchern, im Film, in Serien und eben auch in der Berichterstattung über ja, Liebesbeziehungen auch dargestellt wird. Das kommt mir doch irgendwie mal sehr, sehr karg vor oder sehr einfach oder sehr beschränkt.
Und ich weiß, dass du Beispiele mitgebracht hast, das hast du nicht auf dem Weg hierauf verraten. Und ich bin natürlich ganz heiß darauf, was für Beispiele würdest du denn sagen, würdest du mitbringen?
Naja, mir fallen natürlich wirklich auch sofort, es gilt ja Romeo und Julia beispielsweise, auch in Shakespeare, gelten ja so als das Liebesdrama schlechthin. Und ich frage mich immer, warum? Ja, also da verknallen sich zwei ineinander aus verfeindeten Familien und sie kennen sich ja kaum und schon soll das die eine große unsterbliche Liebe sein, ne, deren Willen sie ja am Ende auch sehr früh sterben. Und ich verstehe es nicht, wo ich denke, ja gut, die mögen jetzt ineinander verschossen sein, ne? Es ist wirklich jetzt so, also so sich verlieben, ne? Diese Anfangsleidenschaft, die hat ja oftmals wenig mit dem Gegenüber zu tun, es hat ja oftmals viel mehr mit einem selber zu tun. Verstehe ich nicht ganz, ne? Es mag irgendwie in der Fiktion auch interessant sein, aber kapiere ich nicht. Es gibt einfach auch, na, Romeo und Julia ist so der Ansatz, aber ich sehe gerade, dass jetzt so unsere Zeit hier auch sehr von dem Hollywood-Bild von Liebe geprägt ist. Diese ganzen romantischen Hollywood-Komödien, sämtliche Liebesfilme, die es so gibt, die Serien. Also zum einen kommt kaum irgendwie ein Film aus, ohne irgendwie eine sehr einfache Liebesgeschichte. Ne? Zwei machen irgendwas zusammen, sind ein Mann und eine Frau, natürlich verlieben die sich ineinander. Nervt mich total, weil es sowas Zwangsläufiges hat. Ich denke, die könnten sich auch einfach gut verstehen, ne? Und in anderer Form irgendwie miteinander umgehen. Aber es wird immer wieder behauptet, aha, da ist ein Mann, da ist eine Frau, die sind ungefähr im gleichen Alter. Oder aber interessanterweise ist der Mann ja mal mindestens 15 Jahre älter als die Frau. Natürlich verlieben die sich zwangsläufig ineinander. Und in Büchern ist es ja so, wenn es Literatur ist, dann gibt es meistens ein unglückliches Ende. Wenn es eher kitschig ist oder als leichter Frauenroman gilt, dann gibt es ein Happy End. Ne? Und es ist so unglaublich einfallslos. Oder auch in den Serien. Es gibt wirklich selten Serien, ne, wo einfach auch dann mal Liebe auch als etwas dargestellt wird, was nicht so, wie soll ich sagen, nicht so konventionell ist. Das braucht ja eine Weile, bis sich Menschen einander irgendwie auch vertraut machen. Du sprachst gerade Vertrauen schon an, ne? Ja. Also dass man sich kennenlernt, dass man irgendwie versteht, dass das, was man so als Muster von möglicher Beziehung mitbringt, nur ein Vorschlag von dem ist, was man ja vielleicht miteinander haben könnte und dass sich das ja erst entwickeln muss, dass man erst herausfinden muss, was man eigentlich zusammen haben kann und dass sich das immer irgendwie unterscheiden wird von dem, was man mit jemandem anderem hatte oder was andere vielleicht leben oder lieben. Und stattdessen wird immer so diese große Anfangsverliebtheit geschildert, ne, wo die Menschen ihren Verstand verlieren. Das ist ja in der Tat so, ne? Man gerät ja in einen chemischen Grundrausch und es ist ja ähnlich wie ein Drogenrausch.
Oh ja.
Das gehört ja auch dazu, aber irgendwann geht das Leben ja auch weiter und die Hormone flauen etwas ab und man fängt an halt an, im besten Falle miteinander herauszufinden, wie man jetzt so das weitere Leben vielleicht miteinander verbringen kann. Hm. In Serien, so praktischerweise, einer stirbt, gibt Platz für die nächste Romanze. Oder aber jemand wird blöd, bösartig oder betrügt den einen, ne? Und zack, wird es wieder Platz für die nächste Romanze. Es ist selten so, dass mal so etwas Dauerhaftes gezeigt wird, was ich total interessant fände. Solche Serien, die ein bisschen länger angelegt wurden, wie meinetwegen, sei es die Lindenstraße, gibt es ja kaum mehr. Hm. Ja, wo so etwas mal in Langzeitbeobachtung und der schnöde Alltag mal gezeigt wird. Und das finde ich immer sehr schade. Was ich als positives Beispiel mit habe, ist so eine Geschichte, an die muss ich immer denken, wenn ich mir überlege, ja, wie willst du das denn erzählt haben? Davon abgesehen, dass ja sowieso meistens sehr heterosexuelle Geschichten erzählt werden, ne, was ja auch irgendwie eine sehr starke Einschränkung ist. Es ist aber so, dass ausgerechnet Jane Austen eine tolle Geschichte geschrieben hat. Alle denken sofort hier, was ist ich an Stolz und Vorurteil oder sowas. Nein, es gibt ja eine etwas unauffälligere Geschichte, Persuasion, Überredung, wo zwei, die einander schon mal versprochen waren, aus Vernunftgründen sozusagen sich getrennt haben, beziehungsweise die Frau hatte sich getrennt und sie treffen sich 8 Jahre später wieder und nähern sich langsam einander an und merken überhaupt erst mal, was sie aneinander schätzen. Und das ist so eine wirklich sehr leise und schön erzählte Geschichte, die, wo sie ganz viel für mich drin liegt, wo ich denke, ja genau, so kann eben eine Liebesgeschichte auch erzählt werden. Und nicht immer so dieses große Feuer, dieses leidenschaftliche Feuer der Liebe, was toll ist, aber man darf es doch nicht darauf reduzieren. Oder eben aber auch, wie Männer und Frauen zu sein haben, beispielsweise, ne, dass für die Frauen ist es meistens so die erste große Liebe, sie haben vorher nichts erlebt und dann kommt einer, der ihnen, ne, der in ihnen die Liebe weckt und sie, die Männer haben meistens schon zu viel erlebt und sind so unglückliche, muffige Typen und dann die müssen sie erlöst werden von der Prinzessin und das finde ich einfach alles hochlangweilig. Und ja, deswegen, so viele Beispiele habe ich da gar nicht mitgebracht. Wobei, ne, das eine Beispiel, was ich andeutete am Anfang, wo ich sage, da äußert sich meiner Meinung nach Liebe, kommt aus der Märchenwelt. Es gibt halt total viele Märchen, in denen genau dieses Liebesmuster so stattfindet. Ne? Der Prinz, der im besten Falle, keine Ahnung, dann holt er, ne, Rapunzel aus dem Turm, dann holt er Schneewittchen aus dem Schlaf.
Holt das Wasser des Lebens.
Das Aschenputtel, keine Ahnung. Ne?
Irgendwelche Übungen bestehen oder Herausforderungen, ja, genau.
Ja, man denke, Leute, ihr kennt euch doch noch gar nicht. Und schon, zack, schon, wenn sie nicht gestorben sind, erleben sie noch heute. Kann ja alles gar nicht sein. Aber es gibt eine sehr schöne Szene im Froschkönig, nämlich die vom eisernen Heinrich, der sich ja als sein Prinz, als sein Herr sozusagen, sein Arbeitgeber verzaubert wurde, hat er so gelitten, dass er sein Herz mit Eisenketten festgezurrt hatte, damit ihm das Herz vor lauter Leid nicht springt, ne, nicht entzweispringt. Und als der Froschkönig eben nicht mehr Frosch ist, sondern wieder Mensch, fahren die ja in der Kutsche rum und Heinrich steht hinten oder vorne drauf. Und der Prinz und seine Erlöserin hören ständig krachen. Einmal, zweimal, dreimal. Und das ist der eiserne Heinrich. Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Das ist ein Band von meinem Herzen. Das da lag in großen Schmerzen. Als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein Frosch warst. Also wart.
Ja.
Und das ist doch, finde ich, diese treue Liebe, ja, und dieses Mitleiden und da springt das Herz in zwei, wenn der andere unglücklich ist und man, das Herz wird frei, wenn man sieht, dass der andere wieder frei und glücklich ist, das ist für mich ein ganz starker Ausdruck der Liebe. Und irgendwie auch begründet, weil die zwei, die werden vielleicht sich besser kennen und möglicherweise auch befreundet sein. Vielleicht ist der Heinrich ja ein besserer Freund, als der Prinz ist, keine Ahnung. Aber das ist für mich eigentlich, wenn ich an Liebe denke, so die Szene in diesen Märchen, die für mich ein stärkster Ausdruck von Liebe und Loyalität und Hingabe und Zuneigung ist. Das habe ich dich ziemlich voll gequatscht.
Nein, finde ich, also ich habe dir ganz gebannt zugehört, weil es gerade auch das mit dem Froschkönig, das war mir gar nicht mehr so erinnerlich.
Ja.
Toll, danke. Ja, also ich habe mich gefragt, wie das wohl, also du hast ja gesagt, dass irgendwie die Kultur, die Popkultur oder so irgendwie Liebesverhältnisse oder wie das bei uns, ja, wie sich das bei uns strukturiert, sehr geprägt hat. Ich habe mich beim Nachdenken über unsere Folge heute gefragt, wie war das wohl bei unseren Eltern?
Ja.
Also, weil mir eine Sache auffällt, dass ich, wenn ich mit Freunden, die in meinem Alter sind oder älter, über unsere Eltern spreche, weil da kommt es ja jetzt häufiger vor, dass die Eltern versterben, Und Menschen, Freundinnen, Freunde von mir nochmal tiefer drüber nachdenken, was waren das eigentlich für Menschen, wann haben sie sich kennengelernt, und vielleicht auch der übrig gebliebene Elternteil dann mal anfängt zu erzählen oder so. Ich dann oft von denen höre, dass so deren Zusammenkommen doch sehr von verzweckt war, also sehr auch oft ökonomische Interessen hatte oder ne, dass man vielleicht versorgt war oder so, ne, wo ich immer oft denke, das ist ja erstmal gar nichts Ehrenrühriges, ja, so, sondern wie würdest du das einschätzen? Also ich frage mich oft bei meinen Eltern, die jetzt beide nicht mehr leben, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, da war das auch ein Stück weit so, ne, weil da spielten Kriegserfahrungen eine Rolle. Meine Mutter, die einzige Tochter war, 4 Brüder hatte, 3 von denen waren im Krieg, außer jetzt der Jüngste. Und ich glaube, meine Mutter hat halt viel Entbehrung erlebt. Und ich glaube, dass meine Eltern dann einfach irgendwann zusammengekommen sind nach dem Motto, es ist besser, wir bleiben zusammen, als dass jeder von uns alleine weitergeht. Mhm. Und ich habe da als Kind und als Jugendliche oft drüber nachgedacht, weil ich immer gedacht habe, ich spüre das. Ich spüre, dass da ist irgendwas anders bei denen, als ich mir das für mich ersehne. So. Und mich hat das lange irritiert, glaube ich. Weil das macht ja auch was mit dir selber, weil irgendwann fragst du dich, bin ich eigentlich ein Kind der Liebe? Bin ich ein Kind der Vernunft? Ja. Was geben meine Eltern an mich weiter, unbewusst, für Prägung und so? Und als meine Eltern dann beide tot waren, habe ich da noch tiefer drüber nachgedacht. Und ich habe dann irgendwann einen Haken dran gemacht und würde sagen, ich finde das in Ordnung oder ich habe da einfach meinen Frieden mitgemacht oder so. Mhm. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich denke auch, dass es eine größere Zwangsläufigkeit gab, also dass die Wahlmöglichkeiten nicht so groß waren, wie die, die wir vielleicht haben oder hatten. Und dass auch die Vorstellung davon, wie man jetzt leben wird, auch sehr viel konventioneller war. Ne? Also wie unser eins, ich lebe ja beispielsweise völlig ungeniert in etwas, was früher Sünde war, nämlich in wilder Ehe. Und der Mann hat 2 Kinder, auch nicht verheiratet und alles geht wunderbar. Aber das wäre ja einfach zu der Zeit überhaupt nicht denkbar gewesen. Ne? Also so diese Freiheit in der Wahl und in dieser, ne, diese Selbstverständlichkeit, eine Form, Lebensform zu suchen. Gut, das ist auch nicht wirklich jetzt selbstverständlich. Ne, man muss sagen, das ist immer auch sehr ein Zeichen von Privileg. Das ist ja auch mal sehr abhängig von politischem, kulturellen, familiären, wirtschaftlichen Umfeld. Und ich glaube, das ist etwas, was bei unseren Eltern sicherlich sehr gegriffen hat. Mhm. Also meine Eltern waren und sind Jahrgang 38. Kriegskinder. Und ich glaube, das hat einfach unheimlich geprägt. Ich habe irgendwann mal diese Bücher von Sabine Bode gelesen über die Kriegskinder und Kriegsenkel, was ich halt sehr erleichternd empfand, weil ich das Muster erkannt habe. Und da beschreibt sie ja, ne, dass also gerade die Eltern, die als Kriegskinder Familien gegründet haben, oftmals so eine feste Burg sich errichtet haben. Also etwas, ne, eine Familie, an die jetzt keiner so dran durfte. Das war zumindest bei mir in meiner Familie ganz ausgeprägt. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass mein Vater und meine Mutter auch schon sehr verliebt ineinander waren. Es hatte auch damals so die Wahl meines Vaters kurzerhand, was seinen Wohnort und seinen Lebensmittelpunkt angeht, kurzfristig nochmal über den Haufen geschmissen, weil er war eigentlich auf dem Abflug und dann hat er meine Mutter im Arbeitsamt oder so, wo sie gearbeitet hat, kennengelernt und zack, es war ganz klar, der geht nicht weg. Mhm. Ne? Aber es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, dass die Art und Weise, wie Liebe gelebt wurde und wie Liebe verstanden wurde, nochmal ganz anders war. Also auch so dieses tiefe Bedürfnis, ne, den anderen kennenzulernen, miteinander zu sprechen, einander zu erörtern und vielleicht auch, also ich empfinde es als großes Glück, wenn ich so merke, dem anderen geht es gut und hat vor allem auch eine ganz große Eigenständigkeit und auch die Möglichkeit, sich persönlich zu entwickeln.
Ja.
Ohne dass das immer nur im in Auseinandersetzung oder im Verhältnis zu mir selbst geht, sondern dass ich weiß, wir sind in Eigenständigkeit und in innerer Freiheit miteinander verbunden.
Ja.
Das ist was ganz anderes.
Ich musste mal ganz kurz zurück auf meine Eltern sprechen kommen, weil mir fällt jetzt auf, wo du das sagst, ich habe meine Eltern nie das gefragt, was ich, wenn ich zum Beispiel zu Menschen komme, die einen Menschen verloren haben und es geht um Beerdigung und Trauer, was ich immer frage, nämlich, wo haben sie sich eigentlich kennengelernt? Weil ich das sehr einfach wichtig finde, wenn zwei Menschen sich begegnen und dann irgendwie zusammen leben. Und mir fällt jetzt ein oder auf, wo du das den langen Anlauf nimmst, um dann über deine Eltern zu sprechen, dass ich das meine Eltern nicht gefragt habe. Und ich frage mich manchmal oder gerade, ob ich das deswegen nicht gemacht habe, weil ich Angst vor der Antwort gehabt hätte, verstehst du?
Ja, möglich ist das.
Und genau, möglich ist das.
Ich muss gerade daran denken, wie berührt du warst und bist, als du dieses Video bekommen hast, wo deine Eltern miteinander tanzen. Du hattest es ja nachher noch veröffentlicht auf deinen Social-Media-Kanälen. Und wo ich echt dachte, ja, das ist auch wirklich dein besonderer Moment. Und ich glaube, gerade wenn du das jetzt so schilderst, denke ich, noch mal besonderer, weil du siehst in dem Moment, wie sie einander zugetan waren.
Ja, genau. Und ich von daher glaube ich auch, alles ist gut, alles war gut, alles wird gut, ne? Aber ich merke, dass das für mich schon lange ein Thema war. Dass ich irgendwie dachte, meine Eltern haben sich anders kennengelernt. Oder ich hab den Verdacht gehabt oder den Eindruck oder sowas, dass meine Eltern sich anders über den Weg gelaufen und verbunden haben, als ich es mir gewünscht hätte. Aber vielleicht war es auch gar nicht so. Mir kommt es nur deswegen in den Sinn, weil ich hatte diese Woche eine keine ungewöhnliche Beerdigung, aber ich hatte nochmal eine recht schwierige Beerdigung, was die Umstände anging, und eine sehr berührende Beerdigung. Und da gab es nämlich wieder diesen Moment, dass ich den Witwer gefragt habe, der, ich glaube, das darf ich einfach hier erzählen, der 55 Jahre mit seiner Frau zusammen war. Und es war in einer Art und Weise, dass er nie getrennt war von ihr. Jetzt könnte man sagen, boah, das ist aber belastend. Aber ich glaube, das war für die beiden nicht anders vorstellbar. Also sie haben sich so mit 15, 16 kennengelernt und waren dann halt 55 Jahre nicht getrennt. Und jetzt zum ersten Mal getrennt, und zwar für immer. So. Und dann habe ich ihn auch gefragt, wo haben sie sich denn kennengelernt und wie? Und dann hat er halt erzählt, dass er im Kinderheim aufgewachsen ist. Und als er älter wurde, hatte er Ausgang. Und dann ist er mit Freunden in eine Gastwirtschaft gegangen und hat er sie getroffen. Und das hat mich echt berührt, weil ich, weil das hat ja nochmal eine andere Wuchtigkeit, ne? Mhm. Also so, dass du halt, wenn du im Kinderheim aufwächst und dann deiner Frau über den Weg läufst, oder einem Mädchen über den Weg läufst, dass du jemandem über den Weg läufst, wo du denkst, wir bleiben zusammen, das ist irgendwie eine Tür in ein neues Land. Und dass das irgendwie 55 Jahre gehalten hat, sowas berührt mich sehr. Warum berührt mich das? Weil ich persönlich finde, zur Liebe, egal von welchem Blickwinkel aus du sie betrachtest, es gehört für mich die Treue dazu. Und ich meine nicht Treue in einem vielleicht altmodischen Sinn, dass man sagt, ne, man muss immer zusammenbleiben, was auch passiert. Aber dass du das Gefühl hast, du wirst gehalten. Ja? Und zwar auch dann, wenn du nicht damit rechnest. Also so eine Form von Treue finde ich mega wichtig. Und ich persönlich erlebe das als großes Privileg, selber so zu leben. Also zumindest den Eindruck zu haben, dass das so ist. Ne? Weil das so eine Sicherheit gibt, weil das so eine Ruhe gibt, weil das viel Druck rausnimmt und weil es einfach schön ist.
Noch eine kurze Schleife zu dem, was du über deine Eltern gesagt hast, wo du das Gefühl hast, ja, aber das war ja irgendwie auch gut. Und da dachte ich noch so, ja, es war so gut es ging. Also ich glaube, das ist so etwas, was man sich wenn du denkst, es hätte vielleicht anders oder besser sein, du hättest dir mehr gewünscht, möglicherweise.
Ich hätte ihnen mehr gewünscht, glaube ich.
Aber es war so gut, wie es ging.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich denke, das ist auch so etwas, was ganz viel über Liebe eigentlich ausdrückt für mich, dieses sich umeinander bemühen oder dieses zueinander stehen.
Ja.
Ich finde auch Loyalität Treue, Loyalität, das ist auch so etwas, was für mich auch ganz wesentlicher Bestandteil von Liebe ist. Also ich muss aber auch immer an einen Satz denken, der für mich eigentlich ganz entscheidend war, warum ich beispielsweise auch zwischendurch mal mehrere Jahre, also etliche Jahre allein gelebt habe, weil ich nicht um jeden Preis mit jemandem zusammen sein wollte. Also nicht Liebe um jeden Preis. Mhm. Mich so ein bisschen diesem Paarzwang und diesem Beziehungsfetisch, dem ja gerade Deutschland auch unterliegt, zu entziehen. Denn ich hatte irgendwann mal diesen einen Satz von Adorno gelesen. Ich hatte ihn mir auch aufgeschrieben, damit ich ihn bloß nicht falsch zitiere. Wo habe ich ihn denn jetzt? Gib mir einen Moment. Hier. Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.
Boah. Groß.
Und ganz ehrlich, das ist so etwas, was als ich das gelesen habe, was eigentlich schlagartig meine ganze Vorstellung von Liebe auch verändert hat.
Das ist ein ganz großer Satz.
Ja, ich kann ihn gerne nochmal
sagen.
Ja. Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Und das ist etwas, gerade in den ersten Liebesbeziehungen, wo ich so schon das Gefühl hatte, da war genau das nicht der Fall.
Hm.
Wo ich den Eindruck hatte, dass mir Fehler, Schwächen oder Bitten, dass sie, es war immer, ich fühlte mich so oft manipuliert.
Hm.
Man muss ja sagen, dass man in Beziehungen auch häufig das sucht, was man von zu Hause kennt.
Ja.
Also emotionale Erpressung und Manipulation, wie man jemanden hinkriegt, dass er das tut, was man möchte, ist schon auch so in der DNA unserer Familie drin, ohne da jetzt irgendjemanden Vorwurf machen zu wollen, weil das kommt auch irgendwo her. Und ich weiß, wenn ich mir unsere Familiengenese so ansehe, weiß ich auch, wo das herkommt.
Mhm.
Na, damit möchte ich hier keine Vorwürfe in irgendwen aussprechen, ich bin damit versöhnt. Aber ich weiß, dass ich das in den ersten Liebesbeziehungen auch so mir irgendwie gesucht habe.
Hm.
Und dass ich immer gemerkt habe, jetzt, da wird mir ein Gefallen getan. Oder jemand erfüllt mir einen Wunsch oder eine Bitte und direkt entsteht ein Schuldgefälle,
das
eingelöst werden muss. Und hier dieser Satz, der hat im Grunde alles verändert. Denn es war klar, ich werde nie mehr darunter mit jemandem zusammen sein wollen. Affären, Liebschaften, Liebeleien, kein Problem. Ja, ich habe ja auch wirklich versucht, im Leben wirklich alles so abzuschütteln, was so rausgeht. Das war auch gut, aber eine wirkliche Liebesbeziehung war auch irgendwie klar, erst wieder, wenn ich weiß, ich treffe auf jemanden, wo ich gut aufgehoben bin, mich aufgehoben fühle.
Ja, wo man das Gefühl hat, so geht's mehr wenigstens, man wird um seiner selbst willen angenommen.
Egal, also, in welchem Zustand man ist.
Genau, ne? Egal und in welchem Zustand das ist. Und ich habe auch schon Menschen getroffen, die das noch nie in ihrem Leben erfahren haben und darunter sehr gelitten haben, ja. Und das, das finde ich also auch. Also mir begegnen in meinem Kontext halt oft Menschen, die sich danach sehnen, dass sie halt den Eindruck haben, sie müssen sich nicht optimieren, sie müssen nicht dieses und jenes noch machen, es werden keine Bedingungen gestellt, sondern sie werden tatsächlich so angenommen, fraglos, wie sie halt sind. Und ich weiß, dass das schwierig ist, ich weiß, dass das kein Mensch, in Gänze kann, ich auch nicht, du auch nicht. Deswegen bin ich ein religiöser Mensch, weil ich denke, Gott ist jemand, der das hinkriegt. Also wir gehen ja auf Ostern zu und ich finde, da spielt dieser Aspekt des Angenommenseins, ohne sich verstellen zu müssen, eine Riesenrolle. So. Aber trotzdem im realen Leben diese Erfahrung zu machen, das finde ich ein wahnsinnig großes Glück. Wahnsinnig großes Glück. Und die Sehnsucht von vielen Menschen danach, dass sie dem sich hinterher sehnen sozusagen und es nie einholen, es nie erleben. Das erlebe ich als sehr krankmachende Lücke. Also
ja. Weil ich glaube, das ist auch was sehr Rares, was sehr Seltenes ist. Denn es erfordert schon auch Mut, sich auf so etwas einzulassen. Wir haben Jahre gebraucht, um so zueinander zu finden. Und Als ich heute über diese Folge nachdachte, da musste ich nochmal an dieses Kind Tsugi denken. Habe ich mal davon erzählt, ne? Wie man zerbrochen ist. Das war eine Folge über Reparieren, wo man zerbrochen ist, also eine chinesische, oh Gott.
Sagen
entschuldigt,
wir eine asiatische.
Liebe Völker, ja genau, eine Reparaturtechnik, wird, wo ein zerbrochenes Porzellan wieder mit Gold zusammengefügt wird. Und das Unvollkommene an Schönheit gewinnt, gerade durch seine Unvollkommenheit. Und ich dachte, als ich mich darauf vorbereitete, und da merke ich einfach, eigentlich hasse ich so alle möglichen Zeichen von romantischer Liebe und wie auch immer diese klassischen Symbole, können wir gleich mal noch drauf kommen, ne, woran so Liebe festgemacht wird. Aber ich dachte, das ist doch eigentlich Liebe. Dieses Gold zwischen was eigentlich so zusammenhält, was so das Zerbrochene, Verlorene, Verwirrte, was so der Einzelne darstellt, in irgendeiner Form vielleicht miteinander wieder zusammenfügt. Und dieses Zusammen ist etwas, die Brüche sind sichtbar und bleiben auch sichtbar und werden vielleicht auch nicht vollends geschlossen. Und du hast so oft auch so von einer Vervollkommnung oder ne, so, dass sich etwas vollendet gesprochen. Ja. Und ich dachte, das kann eigentlich Liebe sein. In irgendeiner Ausprägung, nicht die, ne, sondern das kann die der Sanftmut sein, das kann die Zuneigung sein, das kann das Wohlwollen sein, die Güte, Loyalität, also Freundlichkeit, all das, was Liebe eben sein kann,
und
das Vertrauen.
Und ich merke bei dem, was du gerade sagst, dass dazu eben auch gehört, den anderen nicht besitzen zu wollen, in dem Sinne, dem anderen seine, also sagen wir mal, in die Freiheit auch zu entlassen. Das klingt irgendwie vielleicht kurios, ich glaube aber, dass das zueinander gehört. Also jemanden um seiner selbst willen anzunehmen, anzuerkennen und dadurch sozusagen innere Entlastung und Erleichterung zu verspüren, so geht's mir jedenfalls, bedeutet eben auch, den anderen zu entlassen und zu sagen, du bist nicht mein Eigentum, ich bin nicht deins.
Ja.
Und sozusagen die Pfade und die Wege und die Erfahrungen, die der andere macht, als eigenen Reichtum zu entdecken. Also ich kann jetzt bei mir, bei uns, muss ich immer wieder die Tiere sagen. Also hätte ich nicht diese Liebe, dieses Gefühl angenommen zu sein, hätte ich diese Tiere niemals entdeckt, weil das hat meine Frau sozusagen hineingeschleppt. Und da für sowas eine Offenheit zu haben und zu sagen, ey, das bin mal gespannt, was der andere von seiner Expedition mitbringt. Und gelassen zu sein und zu sagen, hey, das wird uns sozusagen in Gold, also wie du es gerade beschrieben hast, zusammenfügen. Mhm. Das ist eigentlich das ist eigentlich ein Riesengeschenk, glaube ich.
Ja, ich finde, das auszuhalten und zuzulassen, sowas empfinde ich auch als großes Geschenk, weil man ja auch genau weiß, ich bin nicht verantwortlich für das Glück des anderen und der andere ist nicht verantwortlich für mein Glück, sondern wir erfahren, wenn jeder auf seine Weise vielleicht Glück und dadurch auch zusammen, also ist jetzt ein bisschen ungelenk ausgedrückt, aber genau, das sehe ich aber auch so und das ist so etwas, wo ich den Eindruck habe, wo ich manchmal Liebe so als sehr verkürzt finde, wo ich auch das Gefühl habe, dass Liebe so als Instrument von Machtausübung verwendet wird oft oder als der Dominanz.
Ja.
Ich sprach das ja schon an, auch mit diesem Pärchenzwang und diesem Beziehungsfetisch, den es so gibt. Ich glaube, dass da viel Unglück über die Menschen gebracht wird, im vielleicht noch nicht mal wohlmeinenden Sinne, dass es um Liebe gehen könnte. Dass Liebe oft Konsum oder es müssen bestimmte Zeichen oder Symbole gebracht werden, damit Liebe erkannt wird. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ne? Also so diese ganze Wertschöpfungskette, an die natürlich auch, wo der Kapitalismus sich natürlich auch wieder zeigt, ne? Wo wahnsinnig viel Wertschöpfung drin ist, aber nicht Wert als Wert an sich, sondern wo es einfach um Kohle, um Zaster, um Mäuse geht. Ich meine, bestes Beispiel sind für mich hier diese Schlösser, die hier in Köln an den Brücken hängen.
Furchtbar.
Liebesschlösser, Nacht nennt man sie auch noch. Ein Schloss als Symbol für die Liebe. Also bitte, Leute. Wirft
dann noch den Schlüssel weg.
Also, ja.
So.
Es erschließt sich mir nicht. Und auch Ich stehe auch solchen Symbolen so kritisch gegenüber, wo ich denke, naja, welches Vertrauen habt ihr denn in eure Liebe, dass ihr glaubt, dass es das braucht, damit ihr glücklich miteinander seid?
Hm.
Gut, man will vielleicht ein Zeichen setzen, aber dann ein Schloss? Ich weiß es nicht.
Dass Menschen miteinander verbunden sind, ja, klar. Und dass einem die Verbundenheit wichtig ist,
ja.
Aber ich finde, für mich symbolisiert das Schloss auch einfach Gefangenschaft.
Ja.
Also man könnte sagen, es ist aber auch Schutz, es bedeutet Sicherheit, ja klar, natürlich auch, aber es bedeutet eben auch Gefangenschaft, es bedeutet Misstrauen, so
ja.
Kontrolle, ja, so. Und ich, für mich ist das auch sehr unverständlich. Ich jogge ja walke und jogge, komme von daher häufig morgens über die Hohenzollernbrücke und sehe dann schon die Touristen, die das dann immer abfilmen und so abfotografieren. Für mich erschließt sich das kein bisschen und ich ärgere mich immer, wenn ich in der Zeitung lesen muss, nein, nein, die Hohenzollernbrücke hält das aus. Ich wünsche mir, irgendwann will ich lesen, nein, die Dinger müssen runter, weil die Brücke vielleicht doch zusammenkracht. Und wenn ich mir jetzt alle Kölnerinnen und Kölner zum Feind mache, ich finde das ganz grauenhaft. Aber ich glaube, das ist, damit müssen wir leben.
Ja, ohne Frage, damit lässt sich auch lieben, leben, ja, und auch lieben, ohne Frage, ist es mir erschließt es sich nur nicht, ne, also auch so dieses Abarbeiten von von romantischer Liebe mit der Rose zum, oder dem Kärtchen zum Valentinstag und, dem Schloss.
Ja.
Und ne, da muss die Hochzeitsfeier muss so und so sein, wenn du dich da auf den Altarmarkt stellst und man sieht ein Abziehbild nach dem nächsten. Und ich denke, ach Mann, Mensch, ihr seid doch alle, wir sind doch alle Individuen. Ich nicht.
Ja.
Kleinen Gruß an Monty Python. Aber ich merke selber mein Hadern und ich möchte natürlich auch niemandem irgendwie seine Symbolik klauen. Ne? Es ist ja auch Symbolik, manchmal, wenn ich an Liebeslieder oder Liebesgedichte oder wie auch immer denke, das ist ja auch so, da kann ich es besser aushalten, wenn da irgendwie Klischees bedient werden. Das geht da besser. Naja, manchmal.
Also ich möchte trotzdem noch auf diesen Punkt zurückkommen, dass Liebe ein verbrauchter Begriff ist,
ja.
Weil ich bin ja auch, wie ich schon häufiger betont habe, ein religiöser Mensch und die Religion ist ja auch ein bisschen meine Profession und ich finde halt die Liebe in dem Kontext, in dem ich mich bewege, also im Kontext des Glaubens, der Gottesdienste und der Spiritualität, finde ich persönlich inzwischen auch einen hochproblematischen Begriff, weil Liebe... da könnte man jetzt eine eigene Folge drüber machen. Ich will mich mal auf einen Aspekt beschränken. Heute, wo wir die Folge aufnehmen, ist Gründonnerstag. Heute im Gottesdienst kommt das Evangelium mit der Fußwaschung. Das ist ja schon auch im allgemeinen Kulturkontext, glaube ich, aufgegangen. Viele werden das kennen, dass halt Jesus, also die Geschichte davon erzählt, dass Jesus, bevor es in den Garten Gethsemane hingeht, vor der Verhaftung und vor der Kreuzigung halt mit seinen Jüngern letzte Abendmahl feiert und dann halt sich gegenseitig und Jesus den Jüngern die Füße wäscht und dann sagt, mach das doch genauso. Und mich ärgert das so, dass da so ein moralischer Druck entsteht, ne? Dass halt eine Institution das dann sozusagen vollführt, nachvollzieht. Früher war es ja so, dass die Kleriker dann hochgestiefelt sind und haben sich dann gegenseitig die Füße gewaschen, dann das Volk ermahnt, jetzt mach das bitte auch. Und wir wissen ja genau, dass da Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklafft. Und dass damit viel moralischer Druck ausgeübt worden ist, ne, dass man sagt, du bist nur dann ein guter Christ, eine gute Christin, wenn du, ja. Und das finde ich im Kontext von Liebe sehr, sehr, sehr problematisch, weil da kommt schnell der Opferschlag rein, ne? Du musst dich selbst aufgeben, Nächstenliebe nicht als innere Haltung der Freiheit, sondern sozusagen als, weiß ich nicht, als Vokabelheft, was ganz schnell vorgeschrieben werden muss oder so. Und ich kann sehr gut mit etwas leben, worauf mich mein Philosoph gebracht hat, der sagte, man, die Begriffe Glaube, Hoffnung, Liebe sind wichtig. Und er sagte auch, dass die Welt vermutlich, weil wir in einer Zeitenwende sind, nicht genug davon bekommen kann. Aber er hat es dann säkular übersetzt und hat gesagt, ich habe es in irgendeiner Folge schon mal gesagt, glaube ich, wir brauchen Vertrauen, Zuversicht und Wertschätzung. Und ich finde das sehr entlastend. Also ich merke, dass ich in meinem eigenen Kontext lieber häufiger auch von Wertschätzung spreche, weil ich, wenn ich Wertschätzung sage, kann ich einen Schritt zurückgehen. Ich rück den anderen nicht auf die Pelle. Es spielt sich mehr auf einer, diese Kommunikation auf einer rationaleren Ebene ab. Und ich finde das total entlastend für eine Kommunikation. Und ich merke eh, dass ich im religiösen Sprechen auch auf der Suche bin, Dinge anders auszudrücken, anders zu erzählen, als es vielleicht früher war. Also, weil ich oft finde, wir brauchen neue Wörter, wir brauchen neue Sätze, wir brauchen neue Bilder, wir müssen es irgendwie nochmal anders sagen. Und so, dass es eine Erzählung wird, so, dass es leicht ist, ohne Druck und ohne, weiß ich nicht, Menschen zu vereinnahmen und so. Und und das war mir wichtig heute zu sagen, dass ich finde, Liebe ist ein schwieriger Begriff in diesem, auch im religiösen Kontext.
Ja, unbedingt. Du hattest das schon mal erwähnt, dass du auch andere Wörter suchst und benutzt. Und ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen, denn es ist einfach so, ich meine, im politischen Kontext nennt man das ja Framing, dass bestimmte Begriffe mit einer sehr engen Zuschreibung versehen werden, geprägt werden. Und das denke ich ist bei der Liebe genauso, ne, ob jetzt im religiösen Kontext oder eben aber jetzt auch hier im gesellschaftlichen Kontext oder aber eben auch im fiktionalen Bereich, ne, wie ich es vorhin sagte. Und das ist schon auch schmerzhaft, denn eigentlich sind es ja, ne, Liebe, genau wie jetzt auch Freiheit, was ja auch eben auch sehr geschunden wird gerade, ne, oder auch der allein der Spaziergang, ne, der anders belegt wird. Und die Liebe ist ja schon auch sehr betroffen, eben als Instrument der Machtausübung, ja, als Instrument der Kontrolle und eben auch der Dominanz. Ja. Und es wird einem regelrecht die Luft zum Atmen genommen und einen Begriff auch wieder lebendig zu machen, ihm also wieder Leben einzuhauchen, indem man auch darum Begriffe ansiedelt, ne, die einfach besser nachvollziehen lassen und auch nachfühlen lassen, was Liebe sein kann, was sie zu sein vermag für, ja, einen selber.
Ja, weißt du, und ich finde auch, es kommt noch ein Aspekt dazu, also das eine ist dieses Übergriffige, es ist dieses Unehrliche, es ist die Erfahrung, dass sozusagen jetzt in meinem Kontext die Institution Kirche, die im Anspruch einfach nicht gerecht wird, ja, vielleicht auch nicht gerecht werden will, keine Ahnung, aber es kommt ein anderer Aspekt dazu, dass ich auch oft Menschen begegnet, die machen diese Erfahrung gar nicht. Verstehst du? Also wenn du da die im religiösen Kontext beschallst mit Gott ist die Liebe, ja, zum Beispiel. Und die spüren das aber gar nicht. Also die spüren da ins Nichts hinein. Oder die haben keinen Menschen, so wie du und ich, der sie unterhakt und sagt, wie war denn dein Tag? Und kommst du morgen mit zum Pferd oder, ja? Oder der nach Hause kommt, man hat sie um den ganzen Tag nicht gesehen, man kann trotzdem was miteinander anfangen. Also weißt du, diese Erfahrungen, die gar nicht machen. Also die ständig die Erfahrung machen, eigentlich interessiert sich ja keiner für mich so richtig. Und wenn die dann ständig mit Liebe zugeschwallt werden, ja, nach dem Motto, das ist das schönste Ideal, das ist das höchste der Gefühle, es ist irgendwie alles, wonach ein Mensch streben kann und du denkst die ganze Zeit, wovon redet der? Der macht mich ja ganz mürbe, der macht mich ja ganz traurig. Ich finde, das erfordert auch eine totale Vorsicht.
Ja, und da wirkt plötzlich der Begriff der Liebe auch sehr ausschließend.
Ja, voll, 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 ja.
So, genauso, also ich bin ja ganz müde, ne, so diese Floskeln, ne, wie ich liebe dich, in fast jeder, das ist echt total seltsam, vor allem in amerikanischen Filmen und Serien, wo die Leute ständig sich gegenseitig sagen, ich liebe dich, und man spürt es nirgends oder ganz selten mal. Ja. Das heißt, es ist wirklich eine nicht lebendige Floskel. Und genauso ist es eben, wenn, na, dann gesagt wird, ihr Gott ist die Liebe, na, und man spürt davon nichts.
Dann, ja, und du hast ein Kackleben.
Ja, dann fühlt man sich einfach völlig ausgeschlossen, ja, und überhaupt nicht dazugehörig. Und es sollte ja genau andersrum sein. Und deshalb finde ich es eben auch so, ich fühle mich gerade ganz bereichert, da nochmal drüber zu sprechen, weil ich tat mich echt jetzt schwer mit dem Begriff. Ich hatte ja erst gesagt, ich glaube, Glaube wird die schwierigste Folge von dieser Trilogie. Und dann dachte ich heute Morgen, ja, nee, Liebe, ne?
Leben,
gleich so, ja, Das Augenrollen hat man vielleicht so jetzt auch das Mikro gehört.
Gar nicht, nein.
Weil das eben so, ich nenne es mal Verkunstdruckt, ne? Also es wurde so oft vervielfältigt, ja. Dass es einfach gar nicht mehr zu erkennen und nicht mehr zu spüren ist.
Hm. Ja.
Und vielleicht sollten wir, vielleicht lohnt es sich einfach, ne, sich genau darüber auszutauschen und sich nochmal zu überlegen, wie macht sich denn Liebe bemerkbar? Und zwar eben nicht nur die eine romantische Liebe oder die eine, ne, Liebe als Machtinstrument oder Machtinstrument der Machtausübung jetzt von, ne, gewissen Persönlichkeiten der Institution Kirche, sondern wo findet sie denn Erfüllung und wo erlebt man sie denn vielleicht? Ne? Also wenn ich heute Morgen bin ich fast ertrunken in der Natur. Ich bin rausgegangen und stand minutenlang hier im Vor X bei uns hier um die Ecke im Hildedominpark, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und die Vögel wirklich zwitscherten sich begeistert, die Seele aus dem Leib, ja, voller Freude an dem Leben und an der Fortpflanzung. Ich sah das frische Grün, überall springt es irgendwie gerade aus den Ästen und aus dem Boden. Und auch das ist eine Form von Liebe, nämlich die Verbundenheit in dem Moment zu spüren mit der Natur, ja. Die Verbundenheit mit der Welt zu spüren und die Verbundenheit mit mir selbst. Und ich glaube, das ist so, ne, das ist dieses Kintsugi. Also die Liebe ist eigentlich das, was auch die Lücke schließt zwischen mir und der Welt, zwischen mir und mir und zwischen mir und der Natur, zwischen mir und einem Menschen. Also diese Lücke zuzulassen, die von Liebe gefüllt werden kann, das wäre doch etwas, was vielleicht auch eine gesellschaftliche Wirkung erzeugen könnte. Das würde ich mir nämlich wünschen, dass es diese Lücken geben darf, wo Liebe entstehen kann.
Hör mal, das ist ein geniales Schlusswort.
Ja.
Ein tolles Bild, nein, wirklich, es ist wirklich ein tolles Bild. Also, genau, die Liebe schließt die Lücke zwischen mir und einem anderen Menschen, zwischen mir und der Welt. Ja. Und zwar ohne, dass ich es mir kaufen muss, ne? Sondern das passiert, es wird geschenkt, ich kann es beobachten, es ereignet sich, so, ja.
Und eigentlich wollte ich ja jetzt zum Schluss noch ein Zitat aus dem Hohelied der Liebe bringen, weil da steht wirklich etwas, ich kann mich gerade nicht entscheiden, weil ich habe auch noch ein schönes Liebesgedicht mitgebracht, aber das werde ich nächstes Mal an den Anfang setzen. Dann haben wir eine schöne Verbindung zu der Folge heute.
Cooler Cliffhanger.
Es lohnt sich, dabei zu bleiben, Leute.
Auf jeden Fall.
Es ist ja wirklich auch Verkunstdruck, das Hohelied der Liebe, muss man wirklich sagen. Also sehr schön ist, es gibt hier eine Nachbarin im Viertel, die macht Strümpfe, also Strumpfhosen und Strümpfe. Und mit ihrer Siebdruckmaschine druckt sie dort auch beispielsweise Texte drauf. Und sie hatte mal eine Strumpfhose gemacht, wo das komplette Hohelied der Liebe drauf war.
Stark.
Ja, total schön. Es ist aber einfach auch ein toller Text. Muss man einfach sagen. Vor allem diese eine Stelle. Und ich finde, da steckt alles drin, worüber wir eigentlich heute gesprochen haben. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber in der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und wenn ich das höre und lese, dann habe ich gleich das Gefühl, die Liebe ist wirklich ein großes, warmes Kissen, in das ich mich schmiegen möchte. Und dieses Kissen darf wachsen, wenn ich es zulasse und wenn ich es selber auch lebe.
Jetzt hoffen wir, dass ihr euch auch in dieses Kissen zurücklegt und vielleicht findet ihr die Muße, uns von euren Liebesgeschichten und Liebesdingen zu erzählen. Da würden wir uns sehr drüber freuen und zwar könnt ihr das folgendermaßen tun.
Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an agnestrift@web.de. Ihr schreibt uns eine Nachricht über Twitter @agnestrift. Ihr könnt uns da auch einfach antwittern, auch in der Öffentlichkeit. Ihr schickt uns eine Nachricht oder einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite Agnes trifft, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Ja, oder ihr schreibt Peter oder mich separat an, zusammen, wie auch immer. Ihr sprecht uns auf der Straße an, wie auch immer. Schreibt uns eine E-Mail, uns findet man ja auch überall in diesem Internet. Wir haben auch beide Blogs. Und schreibt uns gerne eine herzliche Einladung, uns gerne eure Lieblingsliebeslieder und Liebesgedichte zu schicken. Ich fange, wie gesagt, nächstes Mal mit dem Lieblingsliebesgedicht von mir an.
Ich glaube, da bringe ich mein Lieblingsliebesgedicht auch nochmal mit.
Lasst uns eine Folge mit Lieblingsliebesgedichten machen oder Lieblingstexten, Lieblingsliebesszenen.
Ja,
und
das machen wir.
Ja,
da
das wäre doch
Bock
schön.
Drauf. Ja.
Ja, wir bringen die Liebe in die Welt und in all ihren Facetten. Also eine herzliche Einladung, sammelt gerne mit uns mit und das tun wir dann einfach.
Ich freue mich drauf.
Ich
Wiebke,
mich auch.
Es war mir ein Fest.
Mir auch.
Bis bald.
Bis bald.
Und frohe Ostern.